Einen schönen guten Tag, hier ist der Podcast Talking Basketball. Mein Name ist Olli Dütschke und Stefan Koch ist natürlich wieder dabei im grauen November. Ein Sonnenschein, den ich da sehe und höre. Hallo Stefan.
Da die Zuhörer mich nicht sehen können, muss ich dich der Lüge entlarven. Ich bin alles andere als ein Sonnenschein und ich frage mich, was mit dir los ist. Du hast gesagt, mein Name ist Olli Dütschke. Sonst sagst du bei der Begrüßung immer, hier ist Olli D. Viele Menschen haben mich schon gefragt, wie heißt denn der Typ eigentlich mit Nachnamen? Hast du dich jetzt heute irgendwie geoutet oder was war Sinn und Zweck dieser Aktion?
Ich habe mich getraut. Ich will berühmt werden.
Okay.
Weißt du?
Ja, du bist auf dem besten Wege.
Absolut. Ich habe mal erstmal eine Hundefrage. Du magst Hunde, ne?
Ich habe einen Hund.
Was ist für eine Rasse?
Ein Havaneser, das ist eher was Kleineres. Also soll ein Havaneser sein, aber ich glaube nicht, dass der reinrassig irgendwie ist. Der ist so lang gestreckt, da war sicherlich irgendwann mal ein Dackel mit drin, vermute ich.
Okay. Magst du Huskies?
Ja. Ach Gott, was für eine billige Überleitung. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt. Boah, wie billig, Olli. Boah, ja, wie gut, billig. Oder?
Ja,
dafür soll sich unser Gast gleich abwatschen, ganz ehrlich.
Ja, jetzt haben wir keinen Hund heute als Gast, sondern ein überragender Spieler, aber so hat was mit Huskies zu tun, ne?
Oh, ja, ja. In den Vereinigten Staaten von Amerika, soll ich das jetzt auflösen?
Musst du ja nicht.
Gut, haben College-Teams. Nein, ich löse es wirklich nicht auf. Ist mir zu doof. Die meisten bei Huskies können sich fast schon denken, wer es ist. Aber egal. Der Mann war auf jeden Fall zweimal College-Meister mit dieser Hunderasse, wie du es nennst.
Aber Hunde spielen auch in seinem Leben eine Rolle, ne? Er hat ja, ich hoffe, Ellie lebt noch, aus Litauen einen Hund mitgebracht. Wusstest du das?
Nein, aber ich weiß, dass mein ehemaliger Assistant Coach Martin Schiller, der mit besagtem Herrn auch mal in Litauen war, auch einen Hund aus Litauen mitgebracht hat. Und das ist ein ziemlich, ziemlich heftiger Typ. Also die sind mit der Familie am zweiten Tag, als sie in Kaunas waren, irgendwie in die Wälder gefahren und haben da diesen Hund abgeholt. Und immer wenn ich Martin besuche und habe meinen Hund dabei, sagt Martin, oh, ist der lieb. Und das ging mit unserem überhaupt nicht, den mit ins Restaurant nehmen. Jetzt können wir gleich mal unseren Gast fragen, ob er auch so ein Prachtexemplar aus Litauen erwischt hat.
Tja, dann frag ihn noch die Frage der Fragen.
Die Frage der Fragen, die stellen wir doch eigentlich in der Form gar nicht mehr. Aber ich mache es heute mal wieder, wenn du es
möchtest. Den hatten wir noch nie, ne? Den guten Mann.
Okay, dann stelle ich heute noch mal die Frage der Fragen. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Nein, tatsächlich nicht.
Also, unser Gast hat keinen zweiten Vornamen, hat aber einen Hund aus Litauen.
Und du musst dich fragen, auf deinem Insta-Kanal taucht aber Frank oder Frank Junior auf. Was hat das für eine Bedeutung?
Das ist der Name von meinem Vater.
Ah.
Genau, aber um noch eine Sache in die Richtung rauszulassen, als klassische ostdeutsche Familie hat man ja keinen Mittelnamen. Und das fand ich als Kind sehr traurig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat sich das so bei mir eingeordnet.
Wenn du dir einen zweiten Vornamen aussuchen dürftest, wen würdest du denn da nehmen?
Oh. Ich würd da Frank nehmen, Alter. Auf jeden Fall Frank.
Frank, Neil.
Oh, was war Frank.
Frank.
Genau.
Gut. Die es noch nicht wissen, ist, dass du dich selber vorstellen, der Mann ohne zweiten Namen. Wen haben wir denn heute zu Gast?
Genau, Nils Giffey. Danke, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Ja, Stichwort Hunde, ne? Wie geht's Ellie?
Gut, sehr gut. Der geht's ziemlich gut. Die haben wir auch aus Litauen, ähnlich wie Martin Schiller. Seinen Hund haben wir dort auch kennengelernt in Kaunas. Und ich hatte ganz lange mit meiner Frau den Deal, dass wenn wir aus Berlin ins Ausland gehen, dass ich dann zu einem Hund Ja sagen würde. Und ich glaube, ab dem zweiten Monat in Kaunas hat sie dieses Thema ganz, ganz hart gepusht und da hat sie ganz wenige Argumente dagegen.
Hat sie denn auch deinen Wechsel nach Kaunas gepusht, weil sie endlich einen Hund haben wollte?
Ich glaube, das war das große Pro-Argument für sie. Aus ihrer Sicht war das ein Riesending. Sie ist der große Hundeliebhaber, hatte in der Familie schon zwei, drei Hunde früher, ist mit Hunden aufgewachsen, was bei mir jetzt nicht so der Fall war.
Aber Ellie ist kein Husky.
Nee, die ist, oh Gott, was sie auch Mischling, aber wenn man mal so einen kleinen Google-Search macht, dann ist es irgendwie Paterdale Terrier, so eine Art von Jagdhund. Ich muss sagen, eine Station größer als ein, ja, was würde man da vergleichen? Eine Station größer als Dackel.
Okay.
Aber agil. Die ist agil.
Fällt mir eine richtig bescheuerte Frage an. Ich mal gucken. Die war ja schon eben bescheuert mit dem Vornamen. Fällt mir richtig bescheuerte ein. Mal gucken, wie das kommt. Wenn du ein Hund sein würdest, welche
Oh
Hunderasse
Gott.
wärst du? Ich glaube, die Frage wurde noch
Oh
nie
Gott.
gestellt irgendwo.
Nee, da kenne ich mich auch nicht gut genug aus mit Hunden, um ehrlich zu sein.
Ich auch nicht.
Also, wie gesagt, ich war ja
Rauhaar Dackel, weiß
derjenige,
ich.
ich war derjenige, der überzeugt werden musste.
Stefan wäre gerne ein Rebhinscher, oder?
Ach, Olli, ja. Genau. Genau, wäre ich gerne. Ich wär gerne ein Rehpinscher, der von dir an der Leine spazieren geführt wird.
Natürlich. Ja.
Ja. Nils, lass uns mal darüber sprechen, wie dir es aktuell geht. Du bist Anfang Oktober am Finger operiert worden. Wie sieht es denn im Moment aus?
Genau, jetzt haben wir 6 Wochen nach der OP und jetzt gibt es in den nächsten Tagen nochmal ein Röntgenbild, um zu sehen, wie weit wir sind, wie nah wir, sag ich mal, so nicht mal Return to Court, sondern auch am Kontakt sind. Und dann wird, glaube ich, so von Woche zu Woche entschieden, wie dann das Aufbautraining aussieht und in welchem Rhythmus ich mich da bewegen kann. Aber da muss ich mich irgendwie voll an die Doktoren halten, die sich da gut auskennen, und an die Chirurgen.
Was konntest du die letzten 6 Wochen denn alles so machen? Wie war so dein Programm?
Du, um ehrlich zu sein, also Verletzung war linker Ringfinger. Dass das untere, ja, wie sagt man, das untere Glied einmal vertikal gebrochen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war es eigentlich in allen Fällen meinen Verletzungen, die ich hatte, wahrscheinlich die angenehmste Verletzung. Also ich konnte extrem viel machen. Ich musste mich nie so ausruhen, dass ich wirklich nur zu Hause sitzen musste, sondern du konntest relativ schnell aufs Fahrrad. Ich glaube, ab Woche 2 wieder joggen. Kannst du auf dem Quad relativ viel mit dem Ball machen. Und ja, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, verstauchten Knöchel hast, irgendwelche Bändergeschichten in den Knien, kannst du ja gar nichts machen. Aber in der Zeit, die ich dich jetzt frei hatte, ja, konnte ich halt auch mal irgendwie in die Berge gehen, ein bisschen wandern gehen, Wetter war noch gut. All so eine Sache auch mal ausnutzen.
Bist du mit 33 bei so einer Verletzung gelassener als mit 20 oder ist die Ungeduld, aufs Feld zurückzukehren, noch genau die gleiche?
Ich glaube, die ersten 3 Wochen waren auf jeden Fall deutlich, deutlich ruhiger für mich. Ich glaube, da habe ich irgendwie eine klarere Sicht auf die Dinge und weiß, okay, muss man jetzt auch mal ausnutzen, die Zeit, und muss relativ schnell in diesen positiven Modus wieder rein, wenn ich mir da jede Woche Gedanken mache, was ich jetzt gerade verliere an Konditionen und sonst was, dann wird man ja verrückt. Habe ich schon vernünftiger gesehen dieses Mal.
Großes Thema bei dir war ja natürlich deine Bekanntgabe des Rücktritts aus der Nationalmannschaft Ende Oktober. Erzähl mal, wie lange hat der Prozess gedauert und wie ist er verlaufen, bis deine Entscheidung feststand?
Ja, es war schon eine Geschichte, die mir jetzt über die letzten Jahre irgendwann mal wieder die Frage gestellt wurde, irgendwie von einem Kumpel, von meiner Frau, von meiner Familie, so, okay, wie lange macht man sowas, wie lange möchtest du das machen? Und auch nach der Weltmeisterschaft haben wir uns nochmal hingesetzt und überlegt, okay, sowas wäre ja eigentlich auch ein interessanter Zeitpunkt, um zu sagen, hey, das war irgendwie eine super schöne Zeit. Aber mit der Olympiade und auch mit dieser Chance, einfach mit so einem guten Team nochmal so ein Riesenturnier zu spielen, und auch mit der guten Stimmung, die wir hatten, habe ich gesagt, so, ich will es unbedingt nochmal jetzt im Olympiasommer machen und will eigentlich auch diesen Dreijahreszyklus, auf den wir uns geeinigt hatten als Mannschaft, möchte ich auch zu meinem Wort stehen und das durchziehen. Und schon vor Olympia habe ich eigentlich meiner Family gesagt, so, hey, kommt mal zu möglichst allen Spielen mit, kommt mal nach London zum Spiel, kommt mit nach Paris, so, ich lade euch auf den Trip nach Paris ein, organisiere das, dass wir es das ein bisschen auch als Familie und ja auch mit ein paar Freunden wahrnehmen können, dass nochmal so der letzte Nationalmannschaftssommer ist und dass man das sehr, sehr bewusst auch mal mit seinen Ängsten so wahrnimmt. Und dann, als alles durch war, ja, was war das, Ende August, Anfang September wahrscheinlich, habe ich mit meiner Frau nochmal gesprochen und sie hat mich angeguckt und meinte, ich weiß, dass du einige Situation wie diese schon nochmal anders entschieden hast und hast gesagt, ja doch, ich mach's dann doch nochmal. Das war jetzt relativ final und hat sich auch gut angefühlt. Ne?
Was
Musstest du
war
das
das
auch schon
beim Spiel um Platz 3, als es zu Ende war, dieses Spiel, dass es dann für dich auch wirklich das letzte Länderspiel war, oder war das da noch ein bisschen die Türchen auf?
Nee, das war mir klar. Also es war mir auch schon beim ersten Spiel im Sommer klar, dass das jetzt irgendwie eine gezählte Zahl an Spielen nur noch sein wird.
Was war das primäre Gefühl, als du dich durchgerungen hast, es zu machen? Wehmut, vielleicht auch Erleichterung, dass die Entscheidung gefallen war, Vorfreude auf mehr Zeit mit der Familie. Was stand für dich in deinem Vordergrund emotional?
Es war nicht eine Emotion, es waren echt viele, viele auf einmal und besonders wenn du nochmal Leute hast, die dich anrufen oder die dir eine kurze Nachricht schreiben. Wir haben immer noch den Group Chat von der Nationalmannschaft, wo Leute nochmal kurz was oder nochmal kurze Nachricht geschrieben haben. Also es war auch, ja, wie sagt man das, so Wertschätzung, Appreciation für die Zeit, die wir hatten, die ich dort mit der Nationalmannschaft hatte und auch irgendwie ein schönes Gefühl, weil man guckt jetzt auf Sommer, auf Nazio-Fenster, die jetzt gerade anstehen, auch voraus und weiß, okay, ich habe jetzt hier mal ein bisschen Zeit, die ich irgendwie andersweitig wirklich über Jahre einfach nicht hatte. Die habe ich mit der Familie, die habe ich für Urlaub, für den Körper und kann da vielleicht auch ein paar andere Projekte mal lostreten. Also auch so ein bisschen so. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es sein wird.
Du hast von der tollen Stimmung in der Mannschaft gesprochen. Wenn du fünf Begriffe raushauen müsstest, um den Charakter und die Qualität dieser Mannschaft in diesem Dreijahreszyklus zu beschreiben, welche fünf wären das?
Boah, fünf Begriffe. Ich glaube, Respekt ist ein großer, der
Okay.
untereinander geherrscht hat. Einfach eine Atmosphäre von Respekt, dass man sich auf dem Feld, abseits des Feldes so gut kennt und auch, glaube ich, so ein bisschen seine unterschiedlichen Macken kennt, dass man auch durch ein paar schwierigere Situationen und durch Konflikte auch gut durchkommt. Ich glaube, Talent. Also
Okay.
mega talentierte Mannschaft. Was gibt es noch für Wörter, die Sie beschreiben würden? Ja, so Spielfreude. Spielfreude. Competition. Gerade wenn ich jetzt so an Trainingseinheiten denke, das hat Gordy immer ziemlich gut hinbekommen, so diesen kompetitiven Spirit der Mannschaft rauszukitzeln. Und dann sind so Trainingseinheiten, die, glaube ich, manchmal ja mit einer Intensität, die eigentlich so im Mittelmaß sein sollte, die sind schon mal hochgeschnellt. Da hat es schon mal geknallt hier und da, aber im guten Sinne. Und, boah, was gibt's noch? Ja, glaube ich, so Familie, ne? Echt, ist echt, echt eng geworden. Echt sehr, sehr eng geworden über die Jahre.
Wenn du sachlich, sportlich zurückblickst, denkst du, in Paris war mehr drin?
Ja, sicher. Bestimmt war da, also die Möglichkeiten waren da, auf jeden Fall.
Ärgerst du dich?
Meine Theorie ist, hätten wir diese Spiele nicht um 11:30 Uhr oder sowas gespielt, sondern hätten wir die Spiele abends gespielt, puh, wir hätten eine Medaille. Ich glaube, da sind wir alle von den Typen und den Charakteren, die wir haben. Bin ich ganz groß der Meinung, dass wir im richtig ausgeschlafenen Zustand nochmal deutlich besser gewesen wären. Meine
Interessanter
Meinung.
Hinweis. Es war ja, was war das früheste Spiel? Wie geht man damit um, auch der Körper? Du bist ja ganz andere Uhrzeiten gewohnt, um deine beste Leistung zu bringen. Auf einmal musst du kurz nach dem Frühstücksei performen. Wie schwierig ist das?
Ist schon tricky. Gut, ich hatte natürlich eine super kleine Situation und Rolle. Für mich war das nicht so schwer, wenn da noch irgendwie ein drittes Omelett auf dem Teller lag, aber ich glaube, das ist schon schwierig. Du darfst doch nicht die Situation Olympia mit irgendeinem Euroleague-Spiel irgendwie gleichstellen. So, du bist im olympischen Dorf, wachst dann irgendwann um 8 Uhr auf einer Pappmatte auf, musst zu einer Mensa gehen und das Essen dort vorbereiten, dann läuft man eine Viertelstunde durchs Dorf, du musst zu irgendeinem Shuttle hin, der fährt nochmal irgendwie eine Dreiviertel. Also so die Umstände sind ganz andere. Das ist meine Meinung. Ich glaube, hätten wir abends gespielt, ich glaube, wir hätten eine Medaille.
Wir wollen ja jetzt nicht nur auf Nationalmannschaft und die letzten Jahre zurückblicken, sondern so ein bisschen insgesamt auf deine Karriere. Jugend in Berlin, dann haben wir es schon angesprochen, Collegezeit bei UConn mit 2 Titeln, zurück zu Alba, Titel als Kapitän gewonnen, 2 Auslandsstationen, jetzt beim Weltklub FC Bayern Weltmeister geworden. Hattest du irgendwann in deiner Karriere mal den Eindruck, dass die zu irgendeinem Zeitpunkt ins Stocken geraten ist, weil das sieht ja sowas von linear aus, ist ja eigentlich unglaublich.
Die Karriere ins Stocken geraten. Ich glaube, da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Momente, wo man denkt, Mensch, was mache ich jetzt hier gerade oder wie geht's weiter, wie komme ich weiter mit Verletzungen? Manche Verletzungen sind irgendwie glückliche Situationen ohne irgendwie so einen Gesundheitsschock. Wäre ich zum Beispiel auch nicht ans College gegangen. Da hatte ich in meinem letzten Abi-Jahr, wie nennt man das? Pfeifisches Drüsenfieber zum Beispiel. Ja, da wäre sonst, glaube ich, relativ schnell bei Alba auch mit eingestiegen und da habe ich gesagt, hey, es geht so schnell manchmal, dass Basketball vorbei sein kann. Wäre ganz gut, wenn du noch was nebenbei studierst. Dann haben meine Eltern auch ein bisschen auf mich eingeredet oder was heißt auf mich eingeredet, aber haben mir das so ein bisschen als Option auch klar gemacht. Und da wäre ich zum Beispiel nicht ans College gegangen. Was gab es noch für Situationen? Paar Verletzungen bei Alba, die wirklich tricky waren. Das Jahr in Kaunas, der hatte eigentlich einen Zwei-Jahres-Vertrag. Wurde da ja eigentlich auch rausgekündigt, sagen wir es mal so. Auch kein einfaches Jahr. Dann so Übergangszeit zwischen EM Dritter zu abends EM in Berlin feiern und dann am nächsten Morgen in einer 28 Quadratmeter Wohnung aufwachen, wo mit meiner Frau und meinem Hund und dann ohne Job sein und denkst du auch, okay, fuck, wie geht's jetzt weiter? Also es gab schon ein paar Situationen, die ein bisschen tricky waren aber selten so sehr, dass ich mir jetzt echt den Kopf gemacht habe, dass Basketball nicht mehr das ist, was mich durch die Welt treibt.
Du hast die College-Zeit angesprochen, hast gesagt, deine Eltern haben da ein bisschen Einfluss drauf genommen. Wir alle wissen, dass du an der University of Connecticut Basketball gespielt hast. Was hast du studiert und wäre das, wenn du mit Basketball aufgehört hättest oder wenn du irgendwann mal mit Basketball aufhörst, ein Beruf für dich?
Ich habe Wirtschaftsgeografie studiert.
Wow.
Eigentlich wollte ich nur Geografie studieren und da meinten meine Eltern auch, probier doch mal vielleicht ein bisschen BWL-Richtung. Habe dort auch mit den Leuten, die dich beraten, nochmal zweimal raufgeschaut. Die meinten, ey, mach mal Wirtschaftsgeografie, ist ja irgendwie ein Zwischenweg. Hat viel mit Logistik zu tun, viel mit wirtschaftlicher Standortanalyse. Ja, mal schauen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Interessengebiet, aber kann gut sein, dass es nochmal irgendwann interessant wird und irgendwann nochmal spannend wird. Ich habe, als ich in Kaunas war, noch einen Masterstudiengang gemacht, auch Sports Management und Sports Law. Und sag mal, das ist jetzt ein bisschen näher dran an dem Feld, wo ich jetzt gerade in meinem Leben bin. Ne? Das wäre ein einfacher Übergang, aber vielleicht ist es später auch viel, viel interessanter und viel auch mal ganz cool, irgendwie ein bisschen Distanz zum Sport zu bekommen und ein völlig anderes Feld irgendwie zu sehen. Was hast du denn gemacht? Wie hast du deine Karriere aufgehört?
Ich hatte ja keine Karriere wie du. Also ich meine, ich hab, vertauschen wir jetzt hier die Rollen, Nils, oder was? Sauber.
Erstmal.
Sauber. Nee, also tatsächlich, ich hab nie, also ich habe als Trainer meine Lizenzen gemacht, aber ich war zum Beispiel nie an der Sporthochschule und habe diesen Diplomtrainer gemacht. Ich habe tatsächlich was studiert, wo ich jetzt drin unterwegs bin. Ich habe Germanistik, Politik, Journalismus und Geschichte studiert.
Das passt doch.
Ja, und Olli war mein Dozent. Ich
Natürlich.
war im ersten Semester und er war der 50-jährige Chefdozent.
Natürlich. Alles Gute habe ich dir beigebracht.
Ja, natürlich. Natürlich. Aber jetzt noch mal zurück zur College-Zeit. Was hast du auf und abseits des Feldes, jetzt mal abgesehen von Wirtschaftsgeografie, gelernt, was dich weitergebracht hat und was du vielleicht nicht gelernt hättest, wenn du in Deutschland geblieben wärst?
Eigenständigkeit, so alleine mit dem Leben klarzukommen. Das hört sich so blöd an, aber mit
Ja.
17 habe ich zu Hause gewohnt, habe bei meinen Eltern gewohnt. Ich war nie wie ein Internatskind, wo man ja auch irgendwie schon mal in so eine eigenständige Situation geworfen wird, sondern ich war dort zum ersten Mal auf mich selbst gestellt. Neue Sprache. Also klar, ich hatte Schulenglisch, aber es bringt ja auch nicht weiter, wenn du akademisches Englisch mit amerikanischem Locker-Room-Englisch dann irgendwie balancieren musst. Und das sind auch nochmal zwei verschiedene Geschichten. Also dieses mit anderen Kulturen auskommen, sich irgendwie auch selbst finden, das hat mir extrem, extrem dort weitergeholfen. Da habe ich mich, glaube ich, als Person gefunden. Und ja, so. Dieses sich durchsetzen, auch gegen andere durchsetzen, was mir vorher in der sozialistisch geprägten Familie aus dem Osten, glaube ich, nicht so beigebracht wurde. Nichts gegen meine Familie oder sonstiges, aber oder durch mein Umfeld, aber das war schon das erste Mal, wo ich durch das Team auch erlebt habe, okay, hier musst du dich auch gegen Teammates richtig durchsetzen, weil jeder will hier in die NBA, jeder will Profi werden und klar zählen am Ende auch viele Sieger, aber für viele zählt auch, dass sie spielen und es ist so ein bisschen von den Jungs, also hatte ich wahrscheinlich so den besten Background, die beste, mit die entspannteste und geregelte Familie. Die haben da teilweise um ihren Lebensstil gespielt und für ihre Familie gespielt. Und das war schon ganz schön ein mentaler Shift.
Wie sehr haben sich für dich dort deine Träume geändert?
Was meinst du damit?
Zum Beispiel auch sportlicher Natur. Du bist erwachsen geworden, du hast Basketball gespielt, hast es mit deinem College Erfolge gehabt. War das für dich ein Traum, in den USA zu bleiben?
Ja, war auch eine Option, um ehrlich zu sein. Die ersten 2 Jahre sind halt für mich gar nicht gut gelaufen, ne, im College. Wir haben zwar im ersten Jahr gewonnen, ich hatte auch eine kleine Rolle, aber wenn man so auf Statistiken geguckt hat, boah, glaube ich, 2,5 Punkte geaveraged im ersten Jahr, im zweiten 3 Jahr. Also da war ich auch realistisch genug, dass ich wusste, so dass es so mit der NBA nichts wird. Und deshalb war NBA wirklich bis zu ich glaube, so Mitte meines Senior Years, meines vierten Jahres, echt keine Option. Und auf einmal habe ich in meinem Senior Year halt extrem gut gespielt. Und hab mich da irgendwie dann richtig präsentiert. Da war kurz mal für so ein halbes Jahr wirklich auf NBA nochmal so ein Thema.
Das hat dann nicht geklappt. Du bist zurückgegangen nach Berlin. Was gab es 2014 an anderen Optionen, über die du ernsthaft nachgedacht hast? Oder war das für dich ein No-Brainer?
Es gab am Ende des Tages Bamberg und Berlin. Und der große Pluspunkt für Berlin war halt Euroleague. Und dass sie wirklich auch mit mir als Charakter bauen wollten. Und dass es Heimatclub war, dass die Family dort war. Da gab es noch ein paar andere familiäre Situationen, die auch dafür gesprochen haben. Und Bamberg hat gerade den Switch gemacht wie heißt er, zu
Fleming,
Trinkieri,
von Chris
von
Fleming.
Fleming, genau, ja, von Chris zu Trinkieri. Und am Anfang hatte ich noch mit Chris gesprochen und auf einmal hieß es, hoppla, der ist gar nicht mehr da. Genau.
Du wurdest dann im Prinzip in Berlin für die Fans eine Alba-Ikone. Und ich glaube, den hat dein Abgang nach Kaunas wehgetan, aber dafür gab es auf jeden Fall Verständnis. Viele haben das dann anders gesehen, als du im November 22 nach München gewechselt bist. War das für dich so absehbar, so klar, wie groß da die Rivalität ist, wie tief da die Gräben sind?
Ja, ich war schon realistisch genug, um das zu sehen. Und deshalb war die Entscheidung auch, um ehrlich zu sein, am Anfang gar nicht so einfach, ne? Also das war eine schwierige Entscheidung. War eine Entscheidung auch von 4, 5 Tagen. Und das ist ja schon mal. Ich war zu dem Zeitpunkt alleine in Musea. Dachte auch, okay, das wird eine richtig unpopuläre Entscheidung, wenn du das machst. Aber ja, bin jetzt nach 2,5 Jahren sehr happy, dass ich gemacht habe. Und ich glaube auch zu dem Zeitpunkt war es für mich auch eine ganz andere Situation, vielleicht schon zeitlich gesehen, als für so den klassischen Alba-Fan, ne? Der hat gesehen, okay, du hast eine Saison woanders gespielt und bist dann zum Rivalen gegangen. Für mich war das eine halbe Ewigkeit schon zwischendurch. Also ich einfach mal aus meiner Perspektive war das Alba, Sommer mit der Nationalmannschaft, mit Henrik noch, Olympia, danach Kaunas, drei verschiedene Trainer in dem Jahr in Kaunas, also richtig Bambule, zweimal Leute rausgeschmissen. Zwei Trainer rausgeschmissen, ich glaube, drei Spieler rausgeschmissen, dann EM mit Gordy in Berlin gespielt, Erfolg gehabt, dann kein Euroleague-Job bekommen, in dem Sommer von Kaunas auch entlassen worden, kein Euroleague-Job bekommen, anderthalb Monate bin ich, glaube ich, in Berlin geblieben, habe mich dort fit gehalten. Das war eine witzige Situation, weil ich sogar noch zum ersten Bundesligaspiel von Alba, also zum ersten Mal als Fan gegangen bin und saß so da an der Tribüne. Und dann bin ich nach Musea gegangen für 1,5, 2 Monate. Und dann kam München mit dem Angebot. Also für mich war da einfach emotional schon ein richtiger, ist einfach emotional schon richtig viel passiert und ich hatte schon richtig emotionalen Abstand auch dazu.
Lass uns doch mal über die Situation bei den Bayern sprechen. Wir haben über UConn gesprochen. Jetzt spielst du mit Shabazz Napier wieder zusammen, mit dem du bei UConn gespielt hast. Wart ihr über die Jahre hinweg in Kontakt oder habt ihr euch jetzt wirklich erst wieder so in München gefunden? Klar, ihr seid immer mal euch in der Euroleague über den Weg gelaufen bei einem Spiel, aber es gibt ja Mannschaftskameraden, ne, mit denen schreibt man mal oder telefoniert man mal auch öfter alten Mannschaftskameraden. Wie war das bei euch?
Ich glaube, da ist Chivers eher derjenige, der schwierig an die Angel zu bekommen ist, wo man mal auf ein paar Wochen auf eine Nachricht wartet. Aber jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben oder wenn wir gegeneinander gespielt haben, auch mit Milan oder ich glaube, St. Petersburg habe ich ihn da auch noch gesehen. Ich glaube, in St. Petersburg haben wir auch noch irgendwie gegeneinander gespielt. Sind wir abends weggegangen und abends essen gegangen und da hast du dann auch bis 3 Uhr nachts da gesessen und gequatscht. Also ist schon eine innige Freundschaft.
Haben sich die Bayern-Verantwortlichen bei dir nach ihm erkundigt, bevor sie den Move gemacht haben?
Ja.
Ja, sagt er. Ja.
Es läuft ja richtig gut im Moment bei den Bayern. Nee, also auch wegen Shabazz. Aber jetzt mal so insgesamt, wenn du so die Gesamtkonstellation betrachtest, wo machst du die Gründe fest, warum ihr jetzt in der Euroleague, ich glaube, ihr seid 7-3 im Moment, das ist wirklich schon mal eine Hausnummer. Warum funktioniert es so gut?
Ich glaube, wir haben vom Spielstil einfach eine Art und Weise, die so ein bisschen zum Players Personal auch passt. Wir haben Strukturen und auch Schematiken, die wir in der Offensive laufen, die ja einigen von uns einfach extrem gut in den Charakter passen, in den Spielstil passen. Wir punkten extrem viel, wir haben da auch gewisse Freiheiten und ich glaube, einige Jungs können sich da offensiv einfach auch entfalten. Und das macht erstmal Spaß, so zu spielen. Es macht Spaß, wenn viele Leute viel scoren. Da gibt es viel zu feiern, viel sich gegenseitig zu feiern, da ist die Stimmung gut. Wir spielen trotzdem relativ teamorientiert. Ne? Ich habe jetzt das letzte Spiel gegen Bonn von der Seitenlinie gesehen und der Ball float von einer Seite zur anderen, viele Assists. So Nicola Babb hat auf einmal zwei Spiele hintereinander mit 10 Assists. Das ist, ich glaube, das dient so ein bisschen der Freiheit und dass wir echt gute Charaktere haben. Natürlich so, auf dem Level musst du viel Talent mitbringen, hast einen guten Coach, der das managt, und der natürlich auch so die Strukturen mitbringt, dass Leute funktionieren und dass auch die besten Leute bestmöglich funktionieren.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Nationaltrainer Gordon Herbert und Vereinstrainer Gordon Herbert? Ist das genau das Gleiche? Weil es ist ja eigentlich schon auch eine andere Arbeit, weil jeden Tag er mit euch arbeiten muss.
Alter, das Training ist viel anstrengender. Das Training mit ihm ist in der Saison deutlich anstrengender als im Sommer. Das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, ich hab die Frage jetzt schon öfter mal bekommen, aber so von der Person und vom Typ Gordon Herbert ist ja derselbe. Aber er muss Sachen halt auch ein bisschen anders machen, klar. Du musst 16 Leute irgendwie einbinden und ja, also ich kenne es aus meiner Situation für 2 Monate, für 8 bis 14 Spiele nimmst du als Spieler auch eine kleine Rolle wahr oder nimmst eine kleine Rolle an, aber für 60 Spiele ist es schon viel, viel schwieriger. Da hat jeder von uns Ambitionen, jeder von uns kommt auch mit einem gewissen Maß Ego und Selbstvertrauen und das alles zu balancieren und so, das ist natürlich auch was ganz Unterschiedliches als irgendwie bei einer Nationalmannschaft.
Du gibst mir gerade ein Stichwort. Also, du bist verletzt, Vlado Lucic ist verletzt. Jetzt habt ihr Onural Bitim nachverpflichtet. Du hast besprochen, Ambitionen, Rolle, Minuten über so ein ganzes Jahr. Gordy ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass er die ganz große Rotation spielt, dass er 12 tief geht in jedem Spiel. Könnte es jetzt durch diese Nachverpflichtung auch ein bisschen eng werden oder noch enger werden, was die Spielzeit so betrifft? Einzelne? Oder das wird es wahrscheinlich. Aber
Ganz bestimmt.
es ist ja auch ein Stück weit deine Position. Deswegen mal ganz konkret, wie siehst du es für dich?
Nee, könnt's bestimmt, aber es ist auch einfach realistisch gesprochen so, dass du das super schön ist, dass wir im November so dastehen, wie wir dastehen. Aber wenn du im März keine Körner mehr drin hast und eine kaputte Siebener-Rotation hast, die emotional und auch so vom Saft einfach nicht mehr dasteht, dann hast du halt auch ein Riesenproblem. Und ich glaube schon, dass wir so viel Qualität da haben, dass man da auch rotieren kann und bestimmt auch irgendwann rotieren muss. Aber das ist das Schöne, wenn man ein Coach ist, wenn man Spieler ist. Muss man diese Coaching-Entscheidung nicht treffen, sondern man muss nur ackern und gut arbeiten. Ah. Und mit viel Selbstbewusstsein da rangehen. Ich glaube trotzdem, ich habe eine richtig gute Vorbereitung gespielt.
Ja, absolut.
Und habe im Sommer halt auch, hab auch nicht so viel gespielt. Also deshalb mache ich mir jetzt auch nicht so große Gedanken, dass jetzt diese Pause da ein Riesenproblem war.
Du hast unter vielen auch sehr prominenten Trainern gespielt. Wessen Ansatz hat dich am meisten beeindruckt?
Aito, auf jeden Fall.
Ja.
Aito, also wenn du sagst beeindruckt, zwar Aito. Weil bei ihm war es zu 100% so, dass er gesagt hat, die Entwicklung des Teams und der Spieler steht über dem heutigen Spiel. Und ich weiß noch, in den ersten Jahren hat er auch am 2. Juni noch 2 Stunden trainiert. Das Training war nie übermäßig hart, aber er hat immer gelehrt, 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 gelehrt. Das war so ein bisschen wie zu, so also wie zu Uni gehen. Also wie, du setzt dich rein, der Professor legt los und wenn du smart machst, bekommst du ganz, ganz viel mit. Du bekommst ganz, ganz viel Information von ihm. Wenn du nicht zuhörst, dann hast du ein Problem.
Ja, das glaube ich. Beschreib doch nochmal, wenn du sagst, das hat dich am meisten beeindruckt. Also die Freiheiten, die er euch gegeben hat, das Read and React, welche Dinge waren es ganz konkret?
Dass man erst nach ein paar Jahren wirklich verstanden hat, warum dieses System auch so besonders ist und warum dieses System auch so erfolgreich und speziell ist, warum er so viele junge Spieler da reinbringen konnte. Er hat vielen jungen Spielern die Chance gegeben, hat die auch wirklich im gesamten Training immer eingebunden und hat den 14. Spieler so hart und so direkt gecoacht wie den, keine Ahnung, was bei uns Luke Sigmar war. Das war riesig. Er hat einen Spielstil gehabt, der schnell war, der viel auf Passspiel beruht hat, der, du brauchst jetzt eigentlich gar nicht so viel Skill am Ball, um bei ihm offensiv zu punkten. Und defensiv musstest du halt viel, viel lesen. Wir haben damals, als wir noch Eurocup gespielt haben, haben wir unglaublich viel Full Court Pressure gespielt. Teilweise Teams da wirklich aus der Halle gerannt und da haben da Full Court getrappt. Das ging dann irgendwann vom Load gar nicht mehr, wenn du Euroleague spielst. Da steht auch so ein bisschen das Problem, glaube ich, von dem Spielstil, den Aito initiiert hat, dass du echt extrem viel Energie geben musst, defensiv, offensiv, du rennst immer, du cuttest, du hast eigentlich keine Pausen. Das war schon extrem cool, wie er gecoacht hat, was er uns manchmal über Schauspielerei beigebracht hat. Und ja, dann kommen halt manchmal so Anekdoten, ne? Dann sitzt du da, hast irgendwie eine Wasserpause, erzählt über irgendeinen Spieler aus den 70ern, 80ern, der wegen dem irgendeine Regel erfunden wurde und warum man so gespielt hat, warum man so Pick and Roll gespielt hat, als die Dreierlinie noch nicht gab. Und er ist anscheinend derjenige, der zum Beispiel diese Next Defense mit erfunden hat. Also so eine Koryphäe, der war ein richtiger, also der hat dem deutschen Basketball richtig viel gebracht. Meiner Meinung nach.
Okay. Und wenn er jetzt der war, der dich am meisten beeindruckt hat, welcher Trainer war bislang derjenige, der am besten die Skills von Nils Giffey zu nutzen wusste? Es kann ja auch nochmal der gleiche sein.
Ich glaube, Aito hat am meisten gesehen und dann auch entwickelt. Also der hat wirklich, zum Beispiel Low Post hat der Point Guards, in so einem 2 gegen 2 Drills hat er alle Leute spielen lassen. Und dann merkst du irgendwie nach einem halben Jahr, auch mal als Point Guard so, wow, ich bin eigentlich ganz geil im Low Post. Ich habe da, wenn ich das mal ein bisschen trainiere, dann habe ich sogar ein paar Moves und habe da vielleicht ein Talent für. Oder der hat allen die Möglichkeiten gegeben, alle Positionen zu erlernen. Ich glaube, so was X's und O's anging, hat Kevin Ollie mich wahrscheinlich am besten eingesetzt. Das war das waren meine letzten 2 Jahre an der Uni bei UConn.
Die ersten beiden waren unter Calhoun. Okay.
Genau.
Wenn du so über Trainer sprichst, auch mit leuchtenden Augen bei Aito, spielt das in deiner Gedankenwelt eine Rolle, dass du vielleicht auch mal Trainer wirst?
Boah. Vielleicht später irgendwann, aber ich würde gerne was anderes vorher probieren. Also, vielleicht sagt man irgendwann nach 1, 2 Jahren, nach 2, 3 Jahren, hey, ich vermisse Basketball so sehr, dass ich gerne wieder näher ans Spiel zurückkommen möchte und irgendwie das Spiel auch voranbringen möchte und dem was zurückgeben möchte. Aber ich glaube, direkt, wie andere Spieler es gemacht haben, in so eine Trainerrolle schlüpfen, war sehe ich noch nicht.
Aber wenn Olli diese Frage schon stellt, du hast deinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet, beschäftigst du dich schon ein bisschen mit dem grundsätzlichen Rückzug vom aktiven Basketball oder ist das in ganz weiter Ferne?
Es gibt schon, also ich habe schon Gespräche darüber, weil auch mein ganzer Freundeskreis eigentlich fast alles Basketballer sind oder Basketballer waren. Und ich war jetzt vor 20 Minuten mit Andy Seifert am Telefon, der jetzt auch gerade eine eigene Firma gegründet hat und solche kleinen Ventures startet. Und das war auch spannend. Also, dass
Den
er
hatten wir auch
eher.
schon hier im Podcast, hat uns darüber erzählt.
Ja,
Ja.
stark. Also, da geht es eher so ein bisschen um Inspiration für mich, weil ich glaube, ich habe noch ein paar Körner, habe noch ein paar Jahre, in denen ich richtig guten Basketball spielen kann. Also, es geht für mich noch nicht direkt darum, jetzt Sachen umzusetzen und innerhalb von 2 Jahren irgendwie irgendwo einzusteigen. Aber so ein bisschen Inspiration hier und da zu finden, ist super, ein bisschen zu netzwerken, Leute kennenzulernen und vielleicht, ja, so ein bisschen Inspiration zu finden.
Aber ich habe gelesen, du bist irgendwie bei so einem Startup, was Richtung Yoga geht, Gesellschafter. Stimmt das noch oder bist du da nicht mehr?
Genau.
Was machst du
Genau,
schon?
genau. Ich habe ein paar, ja, ich habe Jahre einige Startup-Investments gemacht, ein paar in Deutschland, ein paar in den USA, auch ein paar Geschichten auf dem, sag mal, Sekundärmarkt. Da bin ich aktiv.
Was muss stimmen, damit du da investierst?
Es muss mich thematisch ein bisschen interessieren und ich muss die Hoffnung haben, dass ich irgendwie eine Art von Impact haben kann. Vielleicht mache ich das mit einer Gruppe. Vielleicht investiere ich dann mit einer Gruppe. Da gibt es eine Gruppe ein bisschen über die Sporthochschule Köln. Solche Investment Opportunities auch an Athleten rantragen. Athlete Capital heißen die. Also einen Gedanke haben, dass man, wenn es jetzt um Sportstartups zum Beispiel geht, das hauptsächlich in Deutschland sind hauptsächlich Sportstartups, dass man zum kleinen Teil vielleicht aktiv etwas Positives dazu beitragen kann. Und dann, dass irgendwo natürlich auch die Hoffnung besteht, dass da ein guter positiver Return einfach rauskommt, dass ich da wieder Perspektive, langfristige innovative Perspektive sehe. Ansonsten würde ich das auch nicht machen.
Wie viele Jahre gibst du hier noch auf dem Court? Hast du so ein Jahr für dich, wo du sagst, da möchte ich auf jeden Fall aufhören, oder ist es egal, kann auch sein, dass du mit 40 spielst?
Nee, ich habe echt keine Timeline. Ich würde gern ich glaube, in einer Gruppe spielen, mit der ich mich mit der ich mich wohlfühle. Ich glaube, das wird am Ende so ein bisschen den Cut auch geben, wenn es heißt, ey, sind nur noch 21-Jährige im Lockerroom. Ich glaube, da macht man das auch nicht mehr.
Selten ein Podcast hier, Nils, wo der Gast nicht gefragt wird, ob er kochen kann und was sein Lieblingsgericht ist, was er zubereiten kann. Wie sieht das bei dir aus?
Ob ich kochen kann? Doch, doch. Meine Frau ist tatsächlich die seit Corona, glaube ich, richtig die Küche übernommen hat. Davor war ich eigentlich so der Chef im Haus im Sinne von Chef als Koch. Jamaican Jerk Chicken mit Sweet Potato, also Süßkartoffel, Brei und so frittierten Kochbananen. Großer Fan.
Okay.
Gut.
Okay.
Gut. Du bist in München. Du warst lange in Berlin. Was hat München, was Berlin nicht hat, und was hat Berlin, was München nicht hat? Und 2 Millionen Städte, wobei Berlin natürlich nochmal klar ein bisschen größer.
Nee, das ist, glaube ich, schon der Unterschied. Das eine fühlt sich wie eine Millionenstadt an und das andere fühlt sich nicht wie eine Millionenstadt an. Mit allen Vorteilen und Nachteilen, was beides für sich bringt. So, Berlin hat halt, oder was sagen wir, fangen wir mal München an. Also diese Lebensqualität, was im Grünen hier stattfindet, also Englischer Garten ist bei mir wirklich 5 Minuten um die Ecke, das ist mit Hund super, kannst du dich wirklich auch im Sommer ans Wasser legen, kurz ins Wasser springen, das ist schon richtig hoch, was Lebensqualität angeht, die Nähe zu den Bergen. Du bist innerhalb von einer Dreiviertelstunde in ja fast schon in den Voralpen an den ganzen Seen, die es hier gibt. Das kann ich schon wirklich genießen. Berlin hat halt diese Kiezstrukturen, die ich liebe, diese Spätistruktur, ja, so ein bisschen mehr dieses urbane Leben. Wo du von einer Ecke im Prenzlauer Berg zur nächsten läufst, nach Mitte und hier jemand kennst, da kurz was essen gehst. Klar, meine Familie, die da ist, riesen Freundeskreis, der da ist. Ganz, ganz, ganz gute Restaurantszene. Also selten, ich weiß nicht, wo es auf der Welt so gutes Essen zu so einem guten Preis gibt. Das ist in Berlin schon sehr, sehr cool. Aber in Berlin kann man extrem gut durch diese gesamte Innenstadt, durch die ganzen Kieze schlendern.
Deine Familie in Berlin, inwieweit im Familienrahmen wird, wenn Tante Franziska dabei ist, auch über Politik diskutiert? Und ja, findet das überhaupt statt, dass da über Politik gesprochen wird?
Ich glaube, diskutiert ist das falsche Wort, wirklich.
Okay.
Weil da sieht man ja schon, wie. Es wäre so, als ob sie mich jetzt über Taktiken ausfragen würde und darüber diskutieren würde. Also das, ich glaube, das bleibt schon. Das sieht man so ein bisschen professionell und sieht das auch als Job. Klar gibt es die. Gibt's da Geschichten, die interessant sind ich finde eigentlich so diese Inside-Stories viel, viel interessanter. Was für Charaktere sind, die uns regieren. Was ist für Menschen auch, also wie die Menschen dahinter ticken. Wer ist jemand, der das so zur Ego, zu einer Ego-Inszenition macht? Wer ist eigentlich jemand sehr Vernünftiges, sehr ruhig? Das finde ich sehr spannend.
Aber du verrätst uns jetzt nicht, wer ist, also wer zum Beispiel die Ego-Inszenierung
Nein,
liebt und wer vernünftig ist.
das sind auch nur meine Interessen, die mich dann interessieren würden.
Alles klar.
Okay. Okay.
Ja.
Wir haben es, ne?
Ja, Nils, ganz, ganz lieben Dank. Das war, fand ich hochinteressant, was du uns ja, alles mitgegeben hast. Also vielen Dank für deine Zeit und natürlich vor allen Dingen gute Besserung. Und Ja, du bist ein Shooter. Die linke Hand ist zum Glück nur die Führhand. Es ist nur ein Finger. Also ich sehe dich bei 55% von jenseits 6,75 in dieser Saison.
Machen wir so ab Dezember wieder.
Gut.
Da drücken wir die
Daumen.
Daumen. Herzlichen lieben Dank euch.
Liebe Grüße an Elli, ne?
Mach ich. Top, besten Dank euch.
Alles Gute.
Ciao, ciao.
Wir danken dir.
Ciao.
Ciao.
Tja, das war Talking Basketball. Folge mit Nils gerne Frank Giffey, aber ohne zweiten Vornamen. Und Stefan, ja, du kannst bald Weihnachtsgeschenke einkaufen. Geht bald los.
Ja, ich weiß, ich bin da nicht gut drin. Ich bin wirklich so, früher bin ich so einer gewesen, der Heiligabend vormittags losgelatscht ist und die letzten Sachen geholt hat. Ganz schlimm. Ganz schlimm.
Kenne ich. Aber ist ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht schaffst du es diesmal.
Genau.
In diesem Sinne, schöne Zeit euch draußen. Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.